meine Damen und Herren, der französische Film wird 30, also der französische Film, über den wir heute sprechen. Deswegen wird er auch 2024 wieder aufgeführt, ebenso wie Jan. Denn heute, seit 30 Jahren wieder zum ersten Mal dabei, ist Jan. Hallo.
Aber wir haben noch 2023.
Ach du Idiot, das kommt doch erst 2024.
Nicht die Illusion zerstören.
Oh, oh Mann. Anfangen.
Guck mal, wie schön.
Das ist doch gar nicht live.
Tim hat mich so sehr vermisst.
Ja.
Nee, wir fangen doch jetzt nicht neu an. Ne?
Wir zeichnen auch am 30. Dezember, aber wir tun so, als hätten wir natürlich schon Januar.
Ja, wir reisen in
Jan,
die Zukunft.
Januar. Oder wie unser Freund Mario sagen würde, Jänner.
Jetzt habe ich dich extra begrüßt. Und dann fällst du mir so in den Rücken.
Du hast mich auch gleich Idiot genannt, von daher fühle ich mich wirklich in dein Herz geschlossen.
Schön, dass ich
es ist schön,
hat.
Wieder hier zu sein mit euch, sehr netten Menschen.
Dann muss ich jetzt die anderen beiden aber auch noch begrüßen. Hallo Phil-Idiot und hallo Ben-Idiot.
Hallo. Hallo, ihr Lieblingsidioten.
Ach, sehr schön.
Windows-Update, jetzt neu starten.
Wir haben 2024 und der Film, über den wir heute reden, wurde 1994 uraufgeführt. Deswegen ist er jetzt 30 Jahre alt und wird deswegen jetzt wieder aufgeführt. Habt ihr meine Recherche erkannt?
Ja. Sehr, aber erst im September. Also wird er erst 30. Er
also 9 Monate nach dem Januar.
Ja. Genau, nachdem wir aufnehmen. Nein, Moment.
Freut euch auf den September, wenn es heißt, do you remember Leon der Profi?
Das war der November, oder? The
5th of November.
Nein. Ja, remember the 5th of November, aber es gibt auch das Lied von Earth, Wind and Fire. Do you remember 21st of September?
Ja.
Mhm. Ja. Großartiges Lied.
Hervorragend.
Könnte man jedes Jahr hören zum 21.9.
Ja. Ich glaube, wir steigen einfach in den Film ein, oder?
Haben wir überhaupt schon gesagt, um welchen es geht?
Nö.
Ich habe es gerade gesagt.
Aber das haben die Leute ja schon alle gelesen.
Ja, some things never change. Mir hört ja niemand zu. Leon Le Pro.
Genau, Leon der Profi oder auf Englisch Leon. Ach so, das ist nicht Englisch, das ist Französisch.
Nein. Das ist der Originaltitel.
Heißt der auf Englisch Leon the Professional? Ich glaube schon.
Ja.
Aber genau, das ist nämlich der Punkt. Es ist kein amerikanischer Film, sondern ein französischer Film.
Wonach bemisst sich das?
Nach dem Produktionsland. Produktionsland. Danach bemisst sich das.
Also das war keine hinterhältige Frage. So, weil er spielt ja in den USA und es spielen ganz viele US-Schauspieler mit.
Ja, und die Antwort ist aber, glaube ich, auch richtig. Das bemisst sich nach dem Produktionsland.
Was heißt, wer die Rechnung bezahlt?
Richtig, genau. Hm. Oh, was ist bei Ben ist plötzlich das Rauschen weg gewesen?
Ich war auch kurz weg.
Hast du gemutet? Ah, okay.
Ja. Das war schön.
Was vielleicht noch interessant ist, der Film kam in Deutschland im Januar sogar raus. 1995.
Oh, so lang spät.
Ja. Aber dann sag doch erstmal, Ben, du hast nämlich den Film ausgesucht. Warum hast du den Film denn eigentlich ausgesucht?
Weil das tatsächlich einer der Filme ist, mit denen ich aufgewachsen bin. Den habe ich als Kind sehr oft gesehen, wenn er im Fernsehen lief. Meine Eltern hatten auch die Videokassette zu Hause, also im Original nicht aufgenommen. Und das ist also ein Film, der lief bei uns eigentlich immer mal wieder.
Danach hast du dich rauchend ins Treppenhaus gedacht.
Genau. Hab über Blumen nachgedacht.
Blumen?
Blumen? Die Blume. Ach,
Pflanze. Das ist doch keine nicht. Blume.
Ja, das ist eine Palme.
Das ist doch scheiße. Willkommen im halt Botanik-Podcast.
Die Flora dieser Welt. Jetzt live.
Nee, Flora. Mathilda hieß sie.
Ja. Okay.
Blume?
Nein. Die andere, die kleine Blume. Ja.
Ja, ich kannte Leon der Profi vielleicht vorher noch gar nicht, bevor ich ihn jetzt gesehen habe. Also natürlich kannte ich den Film schon. Das muss man schon sagen. Aber ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Aber man kennt den Film auch, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Also man hat schon viel davon gehört. Und ich habe auch schon viele Szenen gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal ganz gesehen habe. Jetzt habe ich ihn ganz gesehen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich konnte mich jetzt irgendwie nicht an den Film erinnern, außer wie gesagt so an so ein paar Szenen. Da gibt es so diese Scharfschützen-Szene auf dem Dach oder so, das kennt man. Aber insgesamt, glaube ich, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Und damit wieder eine Lücke geschlossen.
Da haben wir einen guten Vorschlag gemacht.
Ja, gell? Finde ich auch.
Danke.
Wie ist es mit den anderen beiden? Sucht euch aus, wer anfängt.
Bei mir ist es genauso wie bei dir. Eine super
Memo
Teilung.
An mich, niemals sagen, sucht euch aus, wer anfängt.
Ja.
Also bei Phil ist es wie bei Tim.
Ja.
Hast du ihn auch noch nicht gesehen?
Echt? Ah, krass. Richtig.
Das überrascht mich jetzt doch sehr. Weil ich dich so als Film-Aficionado.
Ja, na, das ist halt einer dieser Filme, eben, die kennt man, egal ob man sie gesehen hat oder nicht.
Ja.
Und mir ist jetzt aufgefallen, nee, ich habe den noch nie gesehen.
Also ich habe ihn nicht früher zusammen mit meinen Eltern geguckt wie Ben, aber ich habe ihn auch in meiner Kindheit immer mal wieder geschaut. Also so Teenie-Zeit. Und dann, ja. Das ist einer dieser Filme, wenn der mal im Fernsehen lief, dann ist man drauf hängen geblieben, genau wie der 13. Krieger.
Ich auch noch nie gesehen.
Und, wobei ich die beiden jetzt nicht vergleichen will, nur der 13. Krieger ist für mich auch so ein Wohlfühlfilm in meinem Herzen.
Mm.
Genau wie Leon der Profi, was vielleicht einiges über mein Herz aussagt. Aber ich mag den Film auch, habe ihn mehrmals gesehen, kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft. Aber jo, vielleicht auch, weil ich Mr. Jean Reno so mag.
Was
und ich mich nie entscheiden kann, mag ich seine deutsche Synchro-Stimme lieber oder seine Originalstimme.
Ah, genau, da können wir gleich nochmal sagen. Ich habe es in Englisch geguckt, was vielleicht nicht unbedingt gut war fürs erste Mal, dass ich den Film geguckt habe, aber vielleicht habe ich sogar was verstanden. Wie sieht's bei euch aus? Ben.
Also als Kind habe ich natürlich jedes Mal auf Deutsch geguckt, da hatten wir gar keine andere Möglichkeit. Ich habe ihn auch schon vorher auf Englisch gesehen, auch jetzt. Dieses Mal habe ich ihn auf Englisch geschaut, aber ich würde auch sagen, dass mir die deutsche Synchro besser gefällt. Also ja, da hängt auch viele Erinnerungen dran. Das sind aber halt auch Stimmen, die man kennt, mit denen man aufgewachsen ist, sei es jetzt Gary Oldman oder Jean Reno oder auch hier Tony, der italienische Mafia-Boss. Das sind halt Stimmen, die kennt man aus seiner Kindheit. Aber ja, ich glaube, mir gefällt die deutsche Stimme auch besser als die englische, also als seine echte Stimme.
Mhm.
Weil das muss man ja sagen, er spricht ja das Englische selbst. Er ist ja nicht gedubbt, weil er ja eigentlich Franzose ist und quasi dann nicht auf Englisch redet, sondern er spricht sich tatsächlich auch selbst in der englischen Version.
Ja, er ist auch der Einzige, der sich im Französischen selbst spricht.
Sonst kein einziger Franzose in diesem Film.
Also zumindest habe ich das gelesen.
Ah, auf dem Regisseursitz, glaube ich, sitzt
da. Gibt ja auch nicht so viele, das kommen wir gleich, wenn wir zum Cast kommen, es gibt ja auch nicht so viele Leute, über die man reden muss, die
ja, was das sagen. Stimmt.
Wie war es bei dir, Phil? Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Ich habe ihn auf Englisch geguckt.
Und Jan? Beides.
Ich habe angefangen auf Englisch, aber dann aus Nostalgiegründen immer mal wieder auf Deutsch rübergeschaltet und dann bei einigen Szenen, die man auch zum Beispiel aus Memes kennt, wieder auf Englisch geschaltet, um sie wenigstens einmal auf Englisch zu sehen. Aber größtenteils habe ich ihn tatsächlich auf Deutsch geguckt, einfach der Nostalgie wegen. Aber wegen, ich mag halt Jean Renaults originale Stimme im Englischen auch so gerne, wie jetzt hier oder bei, wie heißt der andere, Ronin. Weil der hat auch im Englischen diesen Bariton, und er hat halt auch, wenn er Englisch redet, noch den französischen Akzent, was lustig ist, weil er hier einen Italiener spielt, aber trotzdem eher noch so eine französische Akzent hat in seinem Englisch.
Ronin ist das mit dem Koffer, oder?
Genau, ja. Wo man nie weiß, was da drin ist.
Ja.
Wo er an der Seite von dem
Gene Hackman spielt er auch mit, oder? Ah, ich weiß.
Robert De Niro
meine ich, genau. Wo er neben Robert De Niro spielt und das sehr gut.
Mhm. Ja, ich kenne, jetzt sind wir schon beim Cast, komme ich gleich zu. Wir waren ja noch beim Film. Genau, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, französischer Film, also französische Produktion. Ich habe die Amazon-Version, glaube ich, geschaut. Das war der Director's Cut. Der war nämlich 127 Minuten lang. Die Kinofassung war nur 105 Minuten lang. Die ist hauptsächlich nicht wegen der Kürze reduziert worden, sondern um sexuelle Anspielungen rauszuschneiden und damit den Film auf eine unter 18-Version zu kriegen.
Geil, dass da die sexuellen Anspielungen rausgeschnitten werden und nicht die ganzen Killer.
Ja, das ist genau der Punkt, deswegen habe ich es erwähnt.
Halt. Da müssen sie dann halt hier Happy Birthday, Mr. President rausschneiden.
Das war ein anderer Film. Oder? Ach nee, stimmt. Das stimmt, nee, das hat sie ja gesungen.
Das kommt
ja
vor. Mhm. Genau. Madonna hat sie auch gemacht.
Ja.
Ja.
Und wenn eine kleine Natalie Portman singt Like a Virgin, hat das schon vor allem etwas perplex guckende Jean Reno, hat das schon Anklänge.
Ja, ich weiß
jetzt, dabei auch die passende Kleidung trägt.
Weiß jetzt gar nicht, ob sie das rausgeschnitten haben. Ich habe eine YouTube-Playlist gefunden mit, ich glaube, 11 oder 12 Szenen, die in dem in dem normalen Cut nicht drin sind, also in der Kinofassung. Die können wir verlinken. Ich glaube, da ist diese Rateszene gar nicht drin. Da ist zum Beispiel die Szene im Restaurant drin. Sind aber auch ein paar gewalttätige Szenen drin. Wie eine von diesen Szenen, wo sie irgendwo eindringen oder so.
Hm.
Genau. Was habt ihr geschaut? Wahrscheinlich auch den Director's Cut, nehme ich an. Wahrscheinlich wird man den auf jeder
Amazon
Streaming-Plattform kriegen, ja. Ja, Luc Besson kenne ich von Das fünfte Element. Und zwar weiß ich auch noch, als das fünfte Element rauskam, da hieß es immer so, oh, der Film ist von Luc Besson. Von Luc Besson. Ich weiß aber gar nicht, was er sonst so gemacht hat, außer Leon der Profi. Weiß jemand was über Luc Besson?
Ja, aber halt viele Filme, ein Großteil der Filme, die ich kenne, kamen nach Das fünfte Element. Also außer Leon der Profi, der kam davor. Aber so Sachen wie Nikita, Rausch der Tiefe, kenne ich jetzt nicht. Mhm. Die ganzen Taxi-Filme kenne ich natürlich mit dieser französischen Version von Adam Sandler. Jedenfalls vergleiche ich ihn immer damit. Die sehen sich so ähnlich. Was halt so ein Taxifahrer in Paris, glaube ich, ist, der einen weird gepimpten Peugeot fährt, wo er so Knöpfe drauf drücken kann und dann fahren Spoiler aus in der ganze Kram. Und das ist immer so ein bisschen das französische Too Fast, Too Furious. Aber
ich,
cooler.
Ich sehe gerade, die hat er aber produziert, diese Taxifilme. Ja. Die hat er nicht Regie geführt. Oder?
Ah, okay. Weil die werden ja auch aufgeführt so in dieser Filme blöden gemacht. Filmeliste auf Google.
Ja, der ist irgendwann umgesprungen auf Schreiber und Produzent.
Ja, aber ich sehe gerade 2023 steht hier Dogman wieder mit einem Film, wo er die Regie gemacht hat.
Dog. Ah ja. Aber sonst halt so Sachen, die richtig gut sind, wie eben Das fünfte Element oder Jean Reno, Leon der Profi, aber auch Sachen, die so richtig abstinken, wie Valerian, fand ich jetzt kacke. Malavita fand ich ganz lustig, ja, auch mit jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Robert De Niro, genau, als so Mafia-Familien-Comedy-Ding.
Ja, der hat ja auch Lucy gemacht mit Scarlett Johansson, den fand ich jetzt auch nicht so toll.
Da ist das mit, sie nutzt 60% ihres Hörens oder so.
Ja, genau. Und kann dann irgendwann, wenn sie merkt, was sie alles kann, kann sie irgendwie die Welt verändern. Der war creepy.
Ja, und sonst kenne ich nur viele Sachen, die er halt produziert hat, wie Wasabi oder so. Wasabi war sehr lustig.
Oh ja. Yeah.
Oder from Paris with Love. Wer ist denn noch von Saturday Night Fever oder Pulp Fiction? Ah! Ich meine John Travolta, genau. John Travolta, der mit dem Popokin. Der spielt da so einen richtig harten Cop aus den USA, glaube ich, mit Glatze. John Travolta mit Glatze.
Also Das fünfte Element kam ja direkt nach Leon der Profi. 97 dann war der nächste Film. Das ist ein Film, den könnte man durchaus auch irgendwann mal besprechen.
Ja. Multipass.
Die anderen, von denen ich jetzt geredet habe, habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Aber wer schaut schon französische Filme?
Also Arthur und die Minimoys kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Aber das ist so ein bisschen wie bei dir mit Leon der Profi. Habe ich die Filme gesehen oder nicht? Oder kenne ich die nur so? Aus dem Augenwinkel her.
Manchmal hat man ja auch so viele einzelne Szenen im Internet schon gesehen, dass man den Film irgendwie ja doch schon gesehen hat. Nur vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge.
Ja, ich weiß, da ist irgendein Haus in der Bretagne und da gibt es eben diese Minimoys, die wohnen da in irgendeinem Garten, hinterm Garten, irgendwie sowas.
Hm. Jetzt, wo ich es gerade hier noch lese, die purpurnen Flüsse habe ich tatsächlich gesehen. Ja, den fand ich auch ziemlich gut.
Aber die hat er ja nicht Regie geführt.
Nee, aber das Drehbuch geschrieben.
Ah, also die waren gut.
Zumindest steht hier die Purpurnen Flüsse 2, Drehbuch Luc Besson. Und da spielt auch ja auch
mit Jean Reno.
Jean Reno mit, genau.
Er hat ja auch alle drei Taken-Filme geschrieben und produziert, wobei man da ja auch nur den ersten gesehen haben muss.
Ja.
Den ich auch nicht gesehen habe.
Aber der, den fand
der
ich
ist ganz
Kino,
gut.
Ja, den okay. fand ich im Kino echt nett anzusehen, weil Liam Neeson, zumindest in dem Alter 2000, keine Ahnung, 7 oder 8 war das ja der erste, da konnte der es halt noch, da hat man es auch noch abgekauft. Aber wenn man jetzt so seine aktuellen Actionfilme guckt, puh.
Der hat ja auch irgendwann gesagt, er macht keine Actionfilme mehr und der nächste Film, der mit ihm rauskam.
Ich wollte gerade sagen, der nächste kam dann irgendwie als Amazon- oder Netflix-Produktion oder so.
Nee, war es nicht dieser Commuter, wo er immer auf seinen Dienstweg ist und dann...
Ach, der im Zug?
Ja.
Der war auch... Meine, aber das war nicht der letzte, da kam noch mehr.
Ja, das ist wie bei Bruce Willis, der
macht jetzt keine 11. Filme
September
mehr.
Hat er ja gesagt, keine Actionfilme
mehr. Genau, nie wieder einen Actionfilm drehen.
Jetzt kaufe ich das ab.
Hat auch 2 Jahre gehalten. Ja, so viel zu Luc Besson. Der Produzent ist einfach nur der Vollständigkeit halber Patrice Ledoux, auch ein Franzose. Musik, den kenne ich noch, Eric Serra. Ich weiß nicht, ob man das auf Französisch aussprechen muss. Der hat nämlich auch den GoldenEye-Soundtrack gemacht, ein Jahr später. Und die Mischung da aus Orchestral und Elektronik war damals ein ziemlicher Bruch für Bond-Filme. Und man hört es so ein bisschen raus, auch in dem Intro, was ich hier heute abgespielt habe. Also das geht in die ähnliche Richtung auch bei GoldenEye. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich das GoldenEye-Album habe und schon oft gehört habe. Aber genau, der hat eben auch hier die Musik gemacht. Und das, ja, passt gut. Dann zum Cast. Leon.
Gespielt von Juan Moreno Herrera Jimenez.
What?
Oder auch unter seinem Künstlernamen Jean Reno.
Oh.
Moment, ist der Spanier?
Nee, Jimenez? Er kommt aus Französisch-Marokko.
Hm. Ah.
Geboren in Casablanca.
Hier Dingens war Spanier.
César.
Louis de Finet.
Mhm. Seine Eltern waren Spanier.
Jorge Rinos?
Mhm. Ah. Nein, Juan Moreno Herrera Jimenez.
Okay. Ja, kenne ich. Kenne ich zum Beispiel aus Die purpurnen Flüsse.
Ich muss sagen, Jean Reno war für mich immer Leon der Profi, weil das war der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe und für mich war er halt immer Leon. Immer.
Ja, ich habe jetzt noch mal gedacht, als ich ihn jetzt geguckt habe, boah, was ist der da jung.
Echt? Ich habe gedacht, boah, ist der alt. Aber das ist vielleicht auch im Kontrast zu der weiblichen Hauptdarstellerin.
Oh ja. Die war ein bisschen
wie ihr Charakter in Episode 1 zu Anakin. Ja, nicht ganz so.
Nicht 20 Jahre Unterschied.
Wie alt war der denn da? Der ist 1948 geboren. Also war er über 40. War gar nicht so jung.
Nö. Dann war der Altersunterschied jetzt sogar noch höher.
Ja, man kennt ihn doch aus Godzilla zum Beispiel. Kennt man ihn aus Ronin, hast du schon gesagt.
Oh Gott, stimmt, dieser furchtbare amerikanische Godzilla-Film. Der war ganz schlimm. Den konnte auch er nicht mehr retten.
Der ist bei mir, ich weiß, dass der objektiv schlimm ist, ne? Aber ich habe den als Kind so gern geguckt. Einfach weil ich so ein Dino-Fable hatte und immer noch habe. Und der kommt halt ein Dinosaurier eher näher als der eigentliche und jetzt moderne. Hm. Der klassische und der moderne Godzilla.
Das stimmt.
Und ich mochte ihn schon gerne. Wenn er da am Anfang
mit diesem Sturmfeuerzeug. Ich fand den auch nicht schlecht als Monsterfilm.
Ja, war auch der einzige damals, den man gucken konnte,
Japaner oder? Rumhandelt und der sagt, Godzilla. Habe ich bis heute noch im Kopf.
Ich habe den immer als miesen Jurassic Park Abklatsch empfunden.
Ja, und ein bisschen Alien ist auch noch drin, weil ja überall
mit den Eier Eiern
sind
am Ende.
Im Stadion.
Mm, stimmt, dem Nest.
Ja. Aliens.
Das war doch im Stadion, genau. Ja,
genau. Ja. Ja.
Da gab es nachher sogar noch einen Cartoon von.
Echt jetzt?
Ja, wo sie mit Godzilla kommunizieren konnten und der hat immer in jeder Episode die Welt irgendwie gerettet. War ein cooler Cartoon.
Er hat auch in Mission Impossible, dem ersten Tom Cruise Mission Impossible Film mitgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob er da der Böse war. Franz Krieger heißt er.
So wie als auch. Also er war der so Böse.
Böse.
Aber er hat am Anfang.
Franz Krieger. Ja.
Er hat aber am Anfang in der Crew mitgemacht und das ist jetzt ein leichter Spoiler. Man bekommt am Ende heraus, dass er dafür verantwortlich war, dass die erste Mission so schief gegangen war.
Ja, das ist kein Spoiler bei dem Namen. Keine Angst. Genau. Ronin hast du schon erwähnt. Das ist auch so ein Film, den muss man sich so auf sich wirken lassen, weil der ist auch schon ziemlich lange. Aber ich fand den auch schon immer gut. Der ist von 1998. Mhm. Ah, Robert De Niro hat da auch mitgespielt. Du hast recht. Genau. Und Jean Bean. Ah, ja, richtig. Jean Bean hat da mitgespielt. Jonathan Pryce hat mitgespielt. Katharina Witt hat mitgespielt. Schau an.
Ja, es ist ein Film, in dem Jean Bean nicht gestorben ist, aber er wurde, seine Karriere ist da drin quasi gestorben, als Robert De Niro ihn mit einer Kaffeetasse in den Hinterhalt gelockt hat.
Okay.
Und dann musste er das Team verlassen.
Verstehe. Kann ich mir auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber egal. Wir sind ja heute hier bei, wie heißt der Film?
Leon,
the Professional. Wir sind ja hier heute bei Leon, der Profi. Genau.
Sind auch richtig professionell.
Hat noch jemand was zu Jean Reno?
Nö.
War einfach ein super Schauspieler. Ich mag ihn in eigentlich jedem Film.
Ja, ich mag ihn auch.
Selbst in Wasabi.
Ah, er hat auch hier in Pink Panther gespielt, hat doch die Hauptrolle gespielt. In dieser Pink Panther Realverfilmung, fällt mir gerade ein.
Du meinst in der Pink Panther Realverfilmung?
Ja, jede Menge.
Die Zeichentrickserie ist nach dem Film gemacht worden. Du meinst in der Re-Verfilmung, in der Neuverfilmung.
Ja, in der Re-Verfilmung. Ja. Realverfilmung.
Nein, Neuverfilmung. Habe ich nicht gesehen. Mit Steve Martin war die, glaube ich.
Ja, genau, mit Steve Martin.
Okay. Dann kommen wir zu Natalie Portman.
Kann ich nicht.
Ich habe, glaube ich, dieses Jahr die meisten Filme, die ich gesehen habe, sind mit Natalie Portman zufällig. Also ich habe irgendwie 3 oder 4 Filme hintereinander mit Natalie Portman gesehen.
Hast du erstmal Star Wars 1-3 geguckt?
Nein. Ich habe wie vor Vendetta gesehen, Leon der Profi und noch irgendwas, woran ich mich gerade nicht mehr erinnere. Aber mir fällt es bestimmt gleich wieder
Black
ein.
Black Swan.
Was?
Black Swan.
Nee.
Oder diesen Netflix-Film. Da weiß ich jetzt aber
nicht, wie der hieß. Gott. Extinction?
Nein, habe ich jetzt dieses Jahr nicht gesehen, aber den habe ich auch schon mal gesehen.
Ja, cool, du kommst ja nicht.
Ich meine, hintereinander habe ich jetzt mehrere Filme mit Natalie Portman zufällig gesehen.
Cold Mountain.
Nein. Mars Attacks habe ich noch gesehen.
Thor.
Nein, Mars Attacks. Genau. Da spielt sie die Tochter des Präsidenten. Hier spielt sie,
die Tochter des Nachbarn.
Die Tochter des Vaters.
Die Tochter des Vaters. Die Tochter des Nachbarn ist gut, ja. Wie alt soll die sein? Wikipedia 13. sagt 12.
Ja, ich dachte 13.
Wikipedia
sagt 12. Hast du eine Antwort auf deine Frage?
Ja, vielleicht wird sie ja 13. So.
Ich wollte darauf hinaus, dass Natalie Portman noch gar nicht 12 war, sondern erst 11. Und das ist ja sehr ungewöhnlich, dass Leute spielen, die älter sind als.
Das stimmt. Eigentlich hätte man dafür irgendeine 23-Jährige.
Ja. Nee, war also wahrscheinlich der, nicht nur wahrscheinlich, war ziemlich sicher der Durchbruch für Natalie Portman, dieser Film. Hm. Ich habe noch gelesen auf Wikipedia, dass die Eltern das nicht so gut fanden, dass sie da mitspielen will.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und die Eltern haben bewirkt, dass sie im Laufe des Films das Rauchen aufgibt.
Stimmt, das hat sie gemacht.
Ja, ansonsten kennt, glaube ich, jeder Natalie Portman.
Ja, also jeder, der Filme guckt.
Ja. Dann will noch jemand was sagen zu Natalie Portman?
Nö.
Nee, kennt ja
müssen wir jetzt, glaube ich, nicht viel aufzählen. Wir kennen alles. Gary Oldman.
Kenn ich auch.
Ja. Ja, kennt auch jeder.
Kennt auch jeder. Ich wusste gar nicht, dass der da mitspielt, bis ich ihn gesehen habe.
Siehst du, wieder ein Grund, den Film zu gucken.
Ja. Also, muss ich echt sagen, der war mir ziemlich unsympathisch. Weiß ich nicht, ob euch das auch so ging.
Verrückt. Nicht der Einzige, mit dem das so ist, ja.
Als Commissioner Gordon fand ich ihn ziemlich sympathisch.
Ja gut, aber da hat er sich auch weiterentwickelt. Ah. Jetzt war, da war er noch jung, da wusste er noch nicht, wo er hin wollte.
Verstehe.
Da war drogensüchtig beim DEA offensichtlich. Und dann ist er zum Commissioner gekommen.
Nachdem er in die Luft geflogen ist.
Ja. Ja, kennt man auch, oder?
Ja.
Ja.
Also zur damaligen Zeit vielleicht jetzt noch nicht so, aber jetzt auf jeden Fall ja.
Hat ja dann auch 3 Jahre später in Das fünfte Element mitgespielt.
Genau.
So. Auch wieder ein Sympathieträger.
Ja.
Ja.
Eigentlich fast aber dieselbe Rolle,
ich
oder?
Er hat mich auch extrem an den Typen erwähnt. Da sage ich nachher bei einer Szene nochmal was, wo er mich dann erinnert hat. Aber ja, genau. Es war ziemlich dieselbe Rolle, fand ich auch.
Jean-Baptiste Emmanuel Zorc.
Heißt der, ist, und Gary Oldman ist sein Künstlername?
Nein, du Nasenmann.
Ja.
Aber krass, der hat 3 Filme in 97 gemacht. Da war er Regisseur. Aber Das fünfte Element und Air Force One.
Oh ja, Air Force One.
Stimmt,
cooler Film ist. Wo er am Ende aus dem Flugzeug fällt.
Ja.
Der Idiot.
Oh, und sich das Genick bricht, oder?
Gegen den Präsidenten verloren.
Lost in Space, habe ich gehört.
Stimmt, da hat er den Doktor gespielt. Der auch wieder so eine komische, creepy Rolle.
Wo hat er den Doktor gespielt?
Bei Lost in Space, den verrückten Doktor.
Ja. Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe von Freunden gehört, die damals im Kino waren, der sollte total schlimm gewesen sein.
Ja, der war auch nicht gut.
Okay.
Dann lieber die Serie von Netflix gucken, die ist gut.
Okay. Ja, und ansonsten
und dann hat er bei diesem komischen, hat wahrscheinlich niemand gesehen, aber in diesem Harry Potter mitgespielt.
Harry Potter und der Gefangene von Azkaban war ein ganz toller Film. Ganz toller Film.
Ja, der ist ziemlich gut.
Ja.
Aber er hat auch
in
allen Kung-Fu Pandas mitgespielt.
Und in JFK hat er mitgespielt, das wusste ich jetzt auch nicht mehr.
Warum hat er so viele Filme gemacht?
Jetzt komm, jetzt müssen wir bei Natalie Portman auch noch ein paar aufzählen.
Nee, die hat sonst was gemacht.
Black Spawn, Star Wars.
1, 2, 3. Stimmt, wir haben ja ein paar aufgezählt.
Allein schon, weil Gordon hattest du ja schon gesagt, in den 3 Batman-Filmen.
Ja. Ja, spielt hier einen DEA-Agent. Mir ist nicht klar, ob das von Anfang an klar war, dass der eigentlich so ein Cop ist. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Mafia-Typ. Oder ist das absichtlich offen gelassen am Anfang? Oder habe ich das nur nicht kapiert, weil ich es auf Englisch geguckt habe?
Also man bekommt es am Anfang, wo sie ihn besuchen, den Nachbarn nicht mit, erst wenn sie um 12 Uhr am Tag darauf kommen. Okay,
dann sagt er ja am Ende, wir machen hier die Drecksarbeit und dann ruft und
ja,
dann
und
sagt
glaub,
er,
dann
wir
hat auch
warten auf die Polizei.
Der draußen wartet, genau. Hat dann auch, glaube ich, die Marke um den Hals oder so, dieser Dicke, der draußen wartet. Ich weiß nicht, irgendeiner
und
hat
da kommt ja die Oma raus und fragt, was denn los ist.
Dann habe ich
wir greifen vor.
Ja, genau. Dann habe ich es doch richtig. Dann lag es nicht am Englischen, dass das am Anfang nicht klar war. Okay. Ja, dann würde ich sagen, es gibt noch Tony.
Stimmt.
Und der den spielt, der kam mir total bekannt vor, aber der hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, zumindest in der deutschen.
Na, im Englischen hat er einen.
Danny Aiello. Aber mir kam der total bekannt vor. Aber offensichtlich ist er nicht so bekannt. Oh doch. Oh doch.
Er hat auch kaum Filme gemacht. Ich scroll immer noch.
Er hat doch einen Wikipedia-Eintrag. Ich habe mich verguckt.
Ach so.
Ja.
Er hat sehr viele Filme gemacht. Ist er verrückt? Oh Gott, er hat auch ganz viele Serien gespielt. Ist er noch verrückt?
Wahrscheinlich.
Und im Theater auch noch.
Ja, also der ist sowas wie so eine Vaterfigur für Leon. Und ich weiß nicht, jemand von euch hat ihn eben als Mafia-Boss bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist er das? Ja, er hat ihm gehört zumindest ein Lokal und er vergibt Mordaufträge, von daher
ja, könnte
er das
genau, schon sagen. Er vergibt halt diese Attentatsaufträge,
genau. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mir nur noch Malky aufgeschrieben, das ist die zweite Hand von Gary Oldman, dessen Namen wir gar nicht gesagt haben, Norman Stansfield. Also Stansfield. Und Malky ist die zweite.
Das ist der den immer wieder zurückhalten muss, damit er nicht durchdreht,
genau.
Ne?
Ja.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Sei denn, ihr wollt noch über unbedeutende Fürth-Charaktere sprechen.
Ach nö.
Nee. Die natürlich auch am Abspann gewürdigt werden.
Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, die kommen alle im Abspann vor.
So will es die Directors Guild. Nein, die Actors Guild. Was ist denn eigentlich mit dem Phil? Ist der rausgeflogen? Der sagt nichts.
Ich bin da. Ah,
ich dachte, du
hörst bist gerne zu.
Ich dachte schon, ja. Im Chat steht jetzt wieder hier Hilfe.
Nein.
Ich gucke mir den Film nochmal schnell an.
Ja, dann klappt das ja mit der Technik. Dann fangen wir mit dem Film an. Genau. Wie geht's denn los? Du musst jetzt hier den Einstieg geben. Du hast dir den Film ausgesucht, Ben. Ha, hab ich dich. Du hast ihn gar nicht geguckt.
Doch, ich überlege nur gerade, ob er damit anfängt, dass er gerade von seinem Auftrag zurückkommt.
Ja, man sieht am Anfang den Auftrag noch, oder?
So ein Showcase. Ja, genau, dass man halt einmal
sieht, was das sein Beruf ist. Ach ja, das war das Hotel. Richtig, genau. Ja.
Mit dem Aufzug und so. Mit diesem
fetten Mafia-Typen, der in die Stadt gekommen ist und den Job quasi wahrscheinlich die Drogenszene übernommen hat oder sowas, was die anderen gar nicht gut fanden.
Wo Tony dann sagt, der kommt jeden Dienstag, are you free Tuesday? I'm free Tuesday. Und dann schaltet das schon über.
Ja, man sieht halt, wie er sich durch dieses Hotel kämpft. Also kämpft nicht, er ist ja eher wie ein Ninja, also er schaltet die Wachen ja wirklich eher so aus dem Hinterhalt aus und nicht so John Wick-mäßig ballernd durch den Gang laufend. Bis er dann eben, bei diesem anderen Verbrecher Mob-Boss, was auch immer ankommt. Das wird ja gar nicht geklärt. Das heißt ja nur, dass der quasi in die Stadt gekommen ist und da irgendein Bezirk oder irgendwas übernommen hat und dass das den ursprünglichen Mob-Boss da überhaupt nicht gefällt.
Den killt er auch gar nicht, oder? Der ist doch dann so ganz erleichtert, dass er wieder weg ist.
Ja, ja genau. Er hat dann die Chance, die Stadt zu verlassen und nie wieder zurückzukommen und die nimmt er dann eben auch dankend an.
Ja.
Und das ist so großartig, weil der steht da hechelnd mit seiner einen Uzi vor einem dunklen Gang und dann kommt aus diesem dunklen Gang halt über seine Schulter so eine Hand mit einem Messer und legt sich an seine Kehle und dann auf der anderen Seite des Kopfes kommt dann eben der Kopf von Jean Reno raus, von Leon mit dieser Mütze und dieser dunklen, kreisrunden Sonnenbrille.
So kleine Gläser.
Und dann gibt er ihm dieses Telefon in die Hand und die Nummer, die er anrufen muss und spricht dann an der anderen Seite mit, ich glaube dem Mafia-Boss, der einen Auftrag gegeben hat. Und der ihm sagt, er soll seinen fetten Arsch aus der Stadt verziehen, nie wiederkommen und Leon soll sich dessen überprüfen, dass er die Wahrheit sagt. Dass er verstanden hat.
Ja.
Er fragt einfach, hast du verstanden? Ja. Dann sag es. Ich habe verstanden. Okay. Und dann verschwindet halt auch erst wieder das Gesicht im Dunkeln und dann ganz langsam die Hand mit dem Messer.
Ja.
Und dann dreht der Dicke sich um. Und niemand ist mehr zu sehen.
Ninja.
Muss er sich eingebildet haben, hat wohl nie stattgefunden.
Und die ganze Szene ist natürlich Exposition, um sozusagen in das einzuführen, was Leon ist und tut. Du hast gerade schon gesagt, Jan, ikonisches Aussehen, das ist tatsächlich etwas, was man immer mit Jean Reno verbindet. Diese kleine runde Brille, so eine, ich glaube, die ist auch so getönt, wenn Sonne drauf scheint. Und dann die Wollmütze dazu und dann noch so eine Lederjacke. Das ist so sein Look.
Erklärt er ihr dann später nicht auch die Mütze, warum er die immer aufhat, damit er sich nicht erkältet? Oder sowas?
Unmöglich.
So, you doesn't catch a cold. Und dann trägt sie später ja auch eine.
Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hätte ich es doch auf Deutsch geguckt.
Ich Griechen sagt das wahrscheinlich auch so.
Auf Englisch?
Meine erklärt jetzt dann.
Ja, aber ich habe es halt nicht mitbekommen.
Ach so.
Er nennt sich übrigens Cleaner auf Englisch. Den Begriff.
Ja, im Deutschen auch.
Kannte ich so nicht. Auch, okay. Also
Putz. Ist ein Cleaner.
Putzer? Nee. Also auch Cleaner auf Englisch. Oder wie?
So ein Mafia-Vokabular.
Ja. Ja, und dann kommt er ja zurück und dafür.
Genau, er geht ja dann noch einkaufen, glaube ich, ne? Und mit den Lebensmitteln kommt er dann zurück. Mhm. Und dann
Lebensmittel.
Sitzt
mit Packung Milch.
Milch, genau, das reicht. Ja, und hier Natalie Portman, Matilda sitzt ja dann draußen und raucht.
Also draußen drin Treppenhaus.
Im Treppenhaus. Ja. Also sie wohnen auf der gleichen Etage, irgendwie 2-3 Wohnungen auseinander.
In New York spielt das Ganze.
Weil genau, in Little Italy.
Genau, weil wir die ganze Zeit von französischem Film gesprochen haben, aber Phil hat ja schon gesagt, er spielt in New York.
Man bekommt eben mit, dass viel Stress bei ihr in der Familie ist, weil da sind dann nämlich die DEA-Leute und sagen ihrem Vater, als sie das Dope bei ihm platziert haben, war es noch 100% rein, jetzt ist es nur noch 90% rein. Wo sind die 10% hin? Und er so, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Und das kriegt Jean Reno dann auch mit, nachdem er eben in seine Wohnung gegangen ist. Also er hat dann noch zu Mathilda gesagt, warum verbirgst du deine Zigarette? Oder warum? Weil ne, sie soll ja nicht rauchen als 12-Jährige und sie hat schon genug Stress mit ihrer Familie.
Sie hat ja auch ein blaues Auge.
Ja, genau. Sie ist sie ist von ihrem Fahrrad gefallen, hat sie dann gesagt.
Das hast du ihr geglaubt?
Ja, natürlich. In New York ist das eine fahrradfreundliche Stadt.
Ah ja, stimmt.
Auch hier natürlich so die Einführung, Exposition. Man erfährt jetzt, wer sie ist und dass sie sozusagen auf der gleichen Etage wohnen. Und dann gibt's ja noch die Szene, wo man so den Morgen, glaube ich, dann am nächsten Tag bei ihr zu Hause sieht.
Genau. Aber jetzt hier gibt's ja noch mal Exposition. Denn man sieht ja erst dann, wenn der eine DEA-Agent mit dem Vater rauskommt und ihm das sagt, ne, die 10%, wo sind die hin? Lüg uns nicht an. Und er sagt, ich sag die Wahrheit. Und dann sagt er der Morky, ich will ihn jetzt nicht stören, ne? Er hört gerade klassische Musik. Und wenn er klassische Musik hört, dann sollte man ihn nicht stören. Aber er riecht, wenn jemand lügt. Und du lässt mir sonst keine andere Wahl. Und dann sagt der Vater nochmal, er hat immer noch keine Ahnung, wo die 10% hin sind. Er weiß von nichts. Und dann sieht man eben Gary Oldman von hinten mit Kopfhörern drin und wird dann halt gestört. Und das ist auch diese Exposition, wie er sich dann dem Familienvater und Kleinkriminellen nähert und wirklich so an ihm rumschnüffelt. Of course you don't know, but you find out till tomorrow noon. Und dann tätschelt er ihn noch und dann gehen sie. Und man sieht ihm schon an, dass der eigentlich ein ziemlich abgefuckter Typ ist. Wahrscheinlich, weil er die ganzen Drogen, die er bekämpft, persönlich bekämpft, indem er sie nimmt.
Also macht er doch nur seinen Job.
Er opfert sich auf.
So habe ich den Film noch nie gesehen, weil dann wäre ja Jean Reno der Böse. Puh, jetzt muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen.
Apropos durch den Kopf gehen lassen. Am nächsten Tag.
Hey.
Am nächsten Tag sieht man jetzt diese Szene am Morgen, wo man dieses Chaos bei Mathildas Familie zu Hause sieht. Also sie streitet sich mit ihrer älteren Schwester, sie hat aber auch noch einen jüngeren Bruder. Zwischendurch ruft die Schule noch an und fragt, wo sie denn schon seit Wochen sei. Und dann tut sie so, als wäre sie der Vater, glaube ich, und sagt, keine Ahnung.
Sie ist gestorben.
Ah, genau. Und dann geht sie, glaube ich, irgendwann einkaufen oder wird einkaufen geschickt.
Genau, dann fragt sie ja Leon, ob sie ihm Milch mitbringen soll. 2 Päckchen. Und dann sagt er so, ja, okay. Und dann hoppelt sie ja fröhlich in diesen Laden, an diesen Eckladen, dieser Grocery Store da in dem Gebäude. Die wohnen ja, glaube ich, direkt oben drüber. Und ja, währenddessen kriegt die Familie Besuch von der Polizei.
Was wir noch nicht wissen. Also ich zumindest noch nicht wusste.
Ach so. Aber es passiert doch parallel.
Nein, das ist die Polizei.
Ach so, das ist Polizei. Ja, das stimmt.
Ja, ich dachte halt die ganze Zeit am Anfang noch, das seien irgendwelche Drogendealer, weil sie sich ja auch so verhalten und nicht wie die DEA.
Nein, du hast jetzt gelernt, dass sie die Drogen konsumieren, um andere zu beschützen, damit die keine Drogen mehr nehmen.
Um sie zu vernichten, ja.
Genau.
Verstehe. Und das ist diese Szene, wo ich auch dran dachte, an das fünfte Element bei Gary Oldman. Da nimmt er doch so eine Pille und knackt so mit dem Hals so komisch. Und er hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob der da Schmerzen hat. Ist das eine Schmerztablette oder ist das Drogen? Auf jeden Fall ist das so eine ganz komische Szene. Die hat mich so daran erinnert, wenn ihm immer Blut aus der Stirn läuft bei das fünfte Element.
Ja, es ist irgendeine Art Drogen, weil das macht Gary Oldman auch super, wenn er die nimmt. Also erstmal, glaube ich, ist das so Show-Antizipation von dem Charakter, so, oh, gleich geht's los. Aber eben auch Show für uns Zuschauende, dass er sich da gerade verwandelt Weil danach hat er ja so einen richtig fiebrigen Blick drauf.
Mhm.
Wenn er dann von oben wieder zurückguckt und in dem Fall sich dann die Pumpgun nimmt und Amok läuft in der Wohnung.
Ja, das ist ja fast so wie so ein kleiner Tanz, den er macht. Er geht ja erst am Badezimmer vorbei, wo die Mutter in der Badewanne liegt und dann dreht er sich ja, macht er so eine Pirouette, kickt dann die Tür auf und schießt ihr einfach aus der Tür quasi mit der Pumpgun ins Gesicht. Und geht dann weiter und jagt dann, glaube ich, die größere Schwester, die ältere Schwester.
Mhm.
Schießt ihr in den Rücken, während er versucht wegzulaufen.
Genau, und stellt dann den Vater im Wohnzimmer. Aber Ich glaube auch, er sagt dann, er redet noch irgendwas von Beethoven, dass er Beethoven ja mag, aber alles nach seinen, weiß nicht, Symphonien oder so, dann he tends to get fucking boring. So I stopped listening to him. Und da fängt an zu lachen und sagt, du bist ein Mozart-Typ. Und er redet halt die ganze Zeit über klassische Musik, die er bestimmt auch gerade in seinem Kopf gehört hat, während er zwei Menschen in der Wohnung einfach kaltblütig erschossen hat. Und da ist er halt in diesem fiebrigen Zustand, also nachdem er die Pille genommen hat. Das ist irgendwas total Abgefucktes, glaube ich. Also keine einfachen Schmerzmittel, sondern irgendwas total Weirdes, was er bestimmt aus der Asservatenkammer mitgenommen hat.
Wahrscheinlich.
Und der kleine Bruder hat sich unter Bett versteckt. Deswegen finden sie den zuerst mal nicht. Den Vater killt er doch dann auch, oder?
Ja, aber der Vater, der wird ja quasi erst nochmal gefragt, wo das Zeug denn jetzt ist. Und als er das da nicht sagt, der greift ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es hinter einem Vorhang oder einem Schrank ist, aber der hat auch eine Pumpgun.
Ja.
Und er schießt ja dann einen der Polizisten, die im Hintergrund stehen, und versucht dann wegzulaufen. Und ja, dann erwischt ihn halt auch.
Ja.
Und dann rennt der kleine Bruder, der sich versteckt hat, los. Und dieser komische Hippie-Polizist ballert dann ja quasi durch die halbe Wohnung und tötet dann auch den 4-jährigen Bruder.
Boah, ich erinnere mal sagen, was also Gary Oldman hat da so eine komische Ansammlung von keine Ahnung, Beamten, Behörden, also DEA-Angestellten. Ne? Der eine sieht aus wie ein Surfer, der auch in der Wohnung da erschossen wird, dann eben sein Bürstenschnitt, Lederjacken tragender Second Man, dann der Typ mit den Dreadlocks und einer, der aussieht wie eine Mischung aus The Rock und Vin Diesel.
Ja, Benny.
Ja, ich habe letztens so, also das ist irgendwie so komisch, diese Ansammlung von Henchmen.
Ja.
Dieser breite, da muss ich mal was zu sagen, dieser breite Typ hier, Benny, also dieser dicke Henchman, der dann später im Polizeirevier erschossen wird, der ist tatsächlich eigentlich Feuerwehrmann und ist am 11. September gestorben im Südturm.
Aber der wird gar nicht erschossen, der ganz breite, der da im Flur steht.
Nicht?
Nee, der nachher sagt, also ganz am Ende, wenn Gene Hackman sagt, everyone. What do you mean with everyone? Everyone!
Everyone! Ja, genau, der ist eigentlich Feuerwehrmann und ist tatsächlich am 11. September im Südturm gestorben.
Ach, krass. Der erschossen wird, das ist der auf dem Streichholz rumkaut.
Ah ja,
so
stimmt, genau. Der und der Hippie, die werden
mit der Narbe
erschossen, ja.
Okay, und dann kommt Mathilda zurück und riecht den Braten schon. Und geht einfach an der Wohnung vorbei. Sieht ja, glaube ich, eine Leiche im Flur liegen, ihren Vater.
Ja, ihren steht Vater, nicht der mehrere
Schüsse genau, in den Rücken draußen. Kriegt.
Ja.
Einer steht draußen. Und sie geht dann einfach vorbei, um sich sozusagen zu tarnen, dass sie nicht dazugehört.
Genau, klopft bei Leon.
Genau, aber ein bisschen davor kriegt man halt noch raus, dass sie quasi Regierungsbeamte sind oder Polizei oder irgendwie sowas, weil als Mathildas Vater sich ja wehrt, kriegt Gene Hackmans Schauspieler, also der Norman Stansfield, einen Gary Streifschuss Oldman. Ab und geht, Gary Oldman, nicht Gene Hackman. Aber er kriegt einen Streifschuss ab und rastet dann vollkommen aus und drückt dem sterbenden Vater, der kriecht dann so im Flur ja lang noch so 6 Schüsse aus seinem Revolver nach, bis sein zweiter Mann sagt, ey, der ist tot, calm down und dann rauchen die eine auf dem Flur und dann kommt diese Oma raus. Can't you leave this family alone? Und die sagen, gehen Sie wieder rein, das ist eine Polizeiaktion. Wie Polizeiaktion? Und dann schießt er ja einfach an ihr vorbei in so eine Glasscheibe. Und dann dreht sie sich so langsam um, wo ich auch wieder so fünfte Element-Anflüge hatte, weil fünfte Element. Und hier in dem Film hat so kleine Comedy-Momente.
Ja, okay, also ich habe da jetzt kein Comedy, sondern nur Abscheu echt? Vor mit Gary Oldman also gefunden.
Ja, aber die alte Dame, die war schon...
Ja.
Fand sie nicht lustig?
Ja, also klar, das war so ein... Dann ist sie wieder reingegangen, nachdem er durch sie genau. durch die Scheibe
geschossen hat. Aber da hat man halt gehört, ach, okay, das ist eine Polizeiaktion? Krasser Scheiß.
Ja, okay, aber das hätten sie auch einfach nur erzählen können. Das habe ich denen da noch nicht geglaubt. Das hat sich dann jetzt so langsam aufgetan.
Das stimmt, ja.
Weil
ja,
sie
ja.
sagen dann auch, sie warten jetzt auf die Bullen, weil sie tun ja gerade deren Job oder sowas. Und da habe ich ja. mir gedacht, hey, wie sie, die warten jetzt hier? Ach so, die gehören zu denen.
Ja. Ja, das Schlimme ist ja nur, der mit den Dreadlocks wartet dann am Ende. Die anderen genau. gehen vorher.
Ja, genau, er wartet.
Und dann, was soll ich denen sagen? Ja, that we did their job.
Genau. Ja, ich weiß nicht, wie man das verkaufen kann, dieses Massaker, aber hat ja wohl funktioniert.
Ja, und genau, hat es ja erzählt, dass Mathilda dann zur Tür von Leon kommt und klingelt und klingelt und immer sagt, mach auf, mach bitte auf. Und er ist wirklich hin und her gerissen, weil er steht schon die ganze Zeit innen an seiner Tür mit gezückter Knarre und schaut das Ganze durch nicht den Hauptspion, sondern er hat links bei dem Schlüssel, also er hat ja noch so eine Klappe zum Verschließen.
Mhm.
So eine Extrasicherung und da kann er den Griff rausnehmen und durch das Schlüsselloch rausgucken. Sozusagen nochmal eine subtile Unterstreichung seiner Professionalität, damit er nicht durch den Hauptspion gucken muss, weil da würden ja Leute direkt hinschießen, wenn sie reinkommen würden. Genau, und dann lässt er sie aber schlussendlich herein.
Genau, das ist eine ziemlich lange Szene, wo er dann immer überlegt, also genau, er will sich ja eigentlich da nicht einmischen, weil das macht ja ein Profi nicht.
Ja, und einer der Polizisten wird ja noch so ein bisschen hellhörig, weil sie ja die ganze Zeit, weil sie geklopft hat, die Tür geht nicht auf und so, und der macht ja noch Anstalten, auf sie zuzugehen und sie vielleicht zu catchen, aber dann geht die Tür ja trotzdem auf.
Ja.
Mein Gott, hier böllern die ganze Zeit Leute draußen.
Ach, das ist dieses
Gebäude. Und das in 2024?
Ja, die sind wie zu spät dran, diese Trottel.
Das schneide ich alles raus. Danke. So. Ja, sie hat natürlich einen Schock, versucht das alles so zu überspielen, aber und Leon versucht sie jetzt zu trösten. Der hat doch dann so ein Stofftier oder ist das einfach, ich weiß, irgendwie sowas? Ist das nur eine Socke? Ich weiß nicht mehr genau.
Ein Schweinchen, das ist so ein, ach, so ein Putz, nee, so, so ein, ja,
Topflappen ist es.
Topflappen. Ja,
genau.
Ja.
Und ja. Sie bleibt jetzt erstmal da, weil sie nicht weiß, wo sie hin soll. Und trinkt Milch.
Ja, was anderes gibt's ja nicht.
Ja. Doch, kippen.
Ah ja, kippen.
Und es wird auch schon ziemlich schnell klar, dass er ein Killer ist, oder?
So. Ja, genau. Also die lernen sich da ja dann einfach so gegenseitig noch ein bisschen besser kennen. Und sie ist ja für ihr Alter aber schon sehr, naja, sehr erwachsen und kriegt irgendwie schnell klar, was er macht. Und im Gegensatz dazu sieht man ja von ihm auch so einige Seiten, die irgendwie noch sehr, sehr kindlich wirken, finde ich. Also natürlich ist er der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er Leute umbringt. Aber so davon abgesehen wirkt er manchmal fast ein bisschen, weiß ich nicht, wie so ein geistig minder bemittelter, harmloser.
Ja, du meinst jetzt emotional, Typ, aber er kann ja zum Beispiel auch nicht lesen und schreiben.
Ja.
Ja, warum das so ist, erfahren wir ja später dann tatsächlich, warum er quasi, weiß ich nicht, das, was man quasi in der Kindheit lernt, alles überhaupt gar nicht gelernt hat.
Ja, also ich meinte damit jetzt nicht, dass er tatsächlich irgendwie dass er irgendwie eine geistige Behinderung hat oder nee, so, aber nee, er wirkt manchmal ein bisschen unbeholfen einfach.
Er hat das halt alles nie erfahren selbst und kennengelernt.
Ja. Ja, genau, also als Kontrast, sie ist sehr reif und er ist sehr, ich weiß nicht, wie man das nennt, zurückgeblieben, klingt auch falsch.
Ja, aber zumindest halt so im Umgang mit anderen Menschen hat er nicht viel. Also er hat halt, er hat Erfahrung, wenn es darum geht, Menschen umzubringen, aber nicht so viel mit Menschen einfach. Und erst recht nicht mit Kindern halt Zeit zu verbringen, ja.
Ja, in der ersten Nacht, also überlegt er ja auch, sie umzubringen. Er steht ja dann auch mit der geladenen Waffe vor ihr und will sie erschießen, aber macht's dann ja doch nicht. Weil sie ist ja auch ein Risiko für ihn.
Ja, genau. Deswegen hat er ja auch schon überlegt, sie überhaupt nicht reinzulassen.
Ja, genau.
Und am nächsten Tag will sie ja dann, dass er ihr das Cleaner, dass sie auch Cleaner werden will und er ihr das beibringt. Und sie würde ihm dann Lesen und Schreiben beibringen. Und genau. Im Haushalt helfen.
Genau, einkaufen, sauber machen.
Aber eigentlich will er sie schnell wieder loswerden. Und das geht dann so weit, dass sie sich sogar die Waffe an den Kopf hält und ihn sozusagen erpresst, dass sie sich jetzt erschießen will, wenn er ihr das nicht zeigt. Der Schuss geht ja dann auch irgendwie noch los, oder? Nachdem sie die Waffe, oder nachdem er die, oder? Schießt die nicht irgendwo die Wand?
Ist das da, oder ist das
erst später? Vielleicht ist es auch erst später.
Mhm. Weil es gibt ja auch eine Szene, wo er dann sagt, du hast nicht das Zeug dazu. Und dann nimmt sie einfach die Waffe, hält sie aus dem Fenster und ballert irgendwie 5 Schuss in die Ballerei.
Und das und, ist jetzt.
Ah, genau. Das ist, ah, das jetzt. Ist jetzt. Okay, dann kommt das andere später, das weil dann müssen sie ja die Wohnung wechseln. Man sieht ja dann, wie sie dann aus der Wohnung ausziehen und sie trägt seine Blume quasi und das ist ja auch wirklich alles, was sie mitnehmen und er seine Tasche mit den Waffen, weil mehr besitzt er halt auch einfach nicht. Und ja, dann ziehen sie ins nächste Apartment. Ja, und dann, genau, passiert das, was Tim gesagt hat und dann müssen sie ja wieder das Apartment wechseln.
Jein. Da ist es nämlich so, dass sie da ja einziehen und das ist so ein Portier unten. Erstmal ist so eine Art Apartment, genau. Apartment, Hotel oder so.
Schrägstrich verschimmelte Drecksbude, wie jedes Zimmer, in das sie ziehen.
Wie jedes Apartment in New York anscheinend.
Ja, wirklich.
In New York der 90er. Die sehen alle ziemlich gleich aus. Ja. Als hättest du einfach mit Farbe ohne Tapete über den rohen Putz gemalt.
Ja, weil ich habe gelesen, die Innenaufnahmen sind in Frankreich gedreht. Das ist der Grund.
Ja, das erklärt einen.
Das hatte so einen französischen Charme, genau.
Landhausstil.
Im besten Pariser Vorort.
Sollte natürlich das heruntergekommene New Yorker Viertel dann beschreiben.
Little Italy.
Ja, genau.
Ja.
Da kommen sie ja an mit so einem kleinen Violinenkoffer, was auch immer darin sein mag. Und dann heißt ja, sie spielt Violine und da, da, da. Und irgendwann sagt sie, wie Ben eben meinte, zu dem Portier, der ist übrigens gar nicht mein Vater. Der ist mein Geliebter. Und dann stehen eben Portier samt 2 Leute vor der Wohnung, irgendwie dann in der Szene danach und schon, zack, müssen sie wieder wechseln.
Diese Aufnahme, wenn sie da auf der Straße laufen, finde ich, ist auch sowas, was das kennt man einfach. Ja. Die ist so von ganz weit weg gefilmt, dass man, also mit so einem Riesenzoom, dass man hinten so die Luft flimmern sieht und so. Und sie laufen da eben in der grellen Sonne so eine verlassene Asphaltstraße entlang und man sieht Hochhäuser im Hintergrund. Und er hat halt immer diese Blume dann diese Pflanze in der Hand, also diese Grünpflanze, die sein eigener, einziger Freund ist.
Mhm. Und die auch einen richtig geregelten Tagesablauf hat.
Ja.
Es wird immer das Fenster aufgemacht, die kommt aufs Fensterbrett, Sonne tanken, sie bekommt mit der Sprühflasche eine Feuchtigkeitskur und so weiter und so fort. Und der hat ja eh einen ganz geregelten Arbeitsablauf oder Tagesablauf, ne? Jeden Morgen Sit-Ups. Er ist an der Matratze und wenn eben Mathilda auf der Matratze schläft, dann macht er es unterm Tisch, glaube ich, indem er sich so auf Stühle legt. Also er macht immer enorm krasse Sit-Ups, was ihm auch nachher ja nochmal zugute kommt. Und wo noch? Genau, 4 Milch wird getrunken. Nicht nur er, sondern muss jetzt auch Mathilda jeden Tag mindestens 1 Glas Milch trinken. Und das ist ein großes Glas.
Ja.
Ist das eigentlich noch so ein Bild für seine Kindlichkeit? Weil er hat ja noch so eine naive Kindlichkeit. er ist ja jetzt nicht so der die hellste Kerze, ne? Dass er immer noch Milch trinkt und immer viel Milch trinkt.
Ja, ich glaube, das ist so ein Bild dafür.
Er hat sich jetzt entschieden, sie auszubilden. Und da gibt's, glaube ich, so die erste Szene, wo sie mit so einem Scharfschützengewehr auf dem Dach liegen. Und die kannte ich auch. Dann nehmen sie so einen Jogger ins Visier, der, glaube ich, auch Bodyguards dabei hat.
Was sie aber nicht wissen.
Wissen sie nicht? Ich dachte, sie sieht
nee, man schon. Das wissen die nicht. Oh, okay. Der sagt ja, der wer auch immer, das ist irgendeine bekannte, berühmte Figur im Film. Während sie aus der Limo aussteigt, ich will nicht, dass die Bodyguards zu sehen sind, weil er hat ja auch ein Kamerateam dabei und joggt dann mit irgendwelchen anderen Leuten eben durch den Central Park. Und vorher sagt Mathilda ja noch, oh, keine Frauen, keine Kinder, und man sieht eben, wie durch das Fadenkreuz sie sich das Ziel aussucht, dann den Kerl in dem gelb-orangen Jogginganzug, und dann setzt sie mir so eine Farbpatrone auf den Bauch, ne? Also sie trifft ihn auch und plötzlich kommt von überall Bodyguards und Jean Beno sagt, okay, das war's für heute. Und dann hauen die ja schnell ab.
Ja, genau, nur der Zuschauer wusste das am Anfang schon, genau.
Ja, ja. Genau.
Ja, und dann gibt's noch so andere Szenen, wo sie dann halt auch in Wohnungen einbrechen, und das ist dann immer so das gleiche Schema. Ich glaube, da kommen mehrere von diesen Szenen.
Ja, es wird so ein bisschen wie eine Trainingsmontage, nur halt im Töten.
Ja.
Man sieht dann nur das erste Opfer, so ein Drogenpuncher oder sowas, wo sie übt, und der hat natürlich am Anfang komplett Angst, weil da zwei Leute mit einer Knarre stehen, und dann schießt das Mädchen, sie hat ja inzwischen auch einen kleinen Koffer, mit einer Knarre drin, die sie dann zusammenbaut und ihm dann 2 oder 3 Farbschüsse auf das T-Shirt setzt, ihrem ersten Kunden, wie das so schön heißt.
Zum Üben.
Und der sagt noch, what the fuck, was ist hier los? Und dann peng, peng, schießt Leon ihm doch mal 2 Schüsse rein, und dann
ist er tot. Ja, aber er schießt ihm ja doch wirklich nur so nebenbei noch 2 Schüsse rein, während der ihm noch irgendwas erklärt oder so.
Ja, aber sagt er doch noch, du musst immer 2-mal schießen oder sowas. Also sie schießt ja nur einmal, glaube ich.
Genau. Ja, also im ersten Schuss, genau, um ihn außer Gefecht zu setzen, und der zweite muss aber in die Brust gehen. Ihr zweiter Schuss ging auch in die Bauchregion.
Ah, okay.
Da sagt er, hier oben hin, Lunge oder Herz, da muss der zweite Schuss hin.
Puff,
und das sagt er halt noch, während der andere Kerl am Leben ist. Und dann gibt er eben die 2 Schüsse, und Mathilda verbrennt die Drogen. Denn sie sagt, no children and women, what do you think, was denkst du, wer dieses Zeug nehmen wird?
Ja. Ja, wobei das ja, ist ja sein Spruch eigentlich, das ist ja sein Motto sozusagen, keine.
Genau, keine aber Frauen. Das übernimmt sie, führt es noch weiter.
Ja.
Weil er macht halt wirklich ja auch, nur das, was im Auftrag steht und mehr nicht.
Ja, genau.
Und sie hat ja auch eine persönliche Geschichte mit Drogen.
Genau.
Da ist das ja nachvollziehbar. Und dann feiern sie den ersten Kill mit Champagner in so einem ziemlich feinen Restaurant. Und da ist auch schon diese, also sie haben so eine sehr, zeitweise eine sehr unangenehme Beziehung zusammen, weil ja,
sie
er
macht
ist
sich
halt noch
mehrmals
so,
an ihn ran.
Ja, kindisch, und sie ist gerade so in dieser Phase, wo sie, ja, also genau, das geht von ihr aus, diese Unangenehmigkeit. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, inconvenient.
Also ich als Zuschauer fühle mich da so richtig, ach komm,
unangenehm.
Sei doch ein 12-jähriges Mädchen. Ja, da sagt sie ja auch, küss mich und so weiter, und ja. Und lacht dann ganz laut vor, sodass sich die Leute an den Nachbartischen umgucken.
Weil sie ja auch betrunken ist.
Oh ja, ja. Sie zieht ja den Sekt.
Ja, schön gut Champagner durch. Getrunken.
Ja.
Ja, und diese Abläufe sind so die ganze Zeit halt auch gleich. Sie gehen in so ein Treppenhaus, dann klebt sie ihr Kaugummi auf den Türspion und sagt, hier ist es dunkel, Hilfe, Hilfe, damit die Tür aufmacht, und er steht dann schon
mit dem Bolzenschneider bereit.
Genau, um die Türkette durchzuhauen. Und einmal klappt's nicht. Da
hat sich anscheinend rumgesprochen.
Ja. Da schießt jemand mit der Schrotflinte durch die Tür und ruft was, und das ist ein Cameo von Luc Besson. Das war Luc Besson. Okay. Der da gerufen hat. Man sieht ihn aber eigentlich kaum. Man sieht irgendwie nur so einen Schatten oder so.
Ja, er hört ja das Durchladen und dadurch rettet er ihr Leben, weil sie steht ja eigentlich vor der Tür.
Genau, der Typ ruft dann hinterher auch was. Ja. Und dann erklärt er ihr nämlich noch den Ringtrick, der ja später auch nochmal wichtig wird.
Er sagt also, wenn es schon so losgeht, dann kann es eigentlich nur dreckig werden. Dann macht man es lieber ganz schnell zu Ende. Und zieht
das heißt halt
eine Granate. Genau, und schmeißt die Handgranate rein, behält den Ring. Wichtig, das so rumzumachen.
Wie wir am Ende auch und, sehen, das ist wichtig, ist das so rumzumachen. Genau.
Ja. Und irgendwann in between, ich weiß nicht, ob es jetzt schon war oder noch kommt, kommt halt diese, also sie bringt ihm ja das Lesen bei, aber eben auch so, wir machen jetzt mal was zur Entspannung und für die Erinnerung und dann machen sie dieses Pantomime-Spiel, wenn sie sich eben verkleidet. Als Madonna, als Marilyn Monroe.
Was er alles nicht kennt.
Was er alles nicht kennt, bis eben den I'm Singing in the Rain Typ. Charlie Chaplin kam auch noch vor, weil er sitzt gerne und diese Szene fand ich so schön, wo er recht am Anfang ja im Kino sitzt und sich so ein, weiß nicht, wie heißen diese Filme, wo Männer singen, wie I'm Singing in the Rain und so weiter.
Singfilme?
Also diese
wie? Gesangsfilm?
Musical?
Keine Ahnung. Ist das ein Musical? Keine Weil Ahnung. Die sind ja oft, wird da ja auch, stimmt, in Musicals wird ja auch gesprochen.
Ja, auf jeden Fall schaut
also er sich diese I'm Singing in the Rain mäßig.
Früher gab es ja oft Gesangsszenen im Film.
Und ich glaube, er sitzt auch allein im Kino.
Ja, genau.
Und freut sich halt auch wie ein kleines Kind. Also er sitzt so nach vorne gebeugt und ist am Grinsen und freut sich jedes Mal, wenn gesungen wird. Also ja. Das ist sein Film und sein Lied. Deswegen erkennt er es auch. Aber er kann es dann trotzdem nicht zuordnen. Weil er wahrscheinlich auch den Namen halt einfach nicht kennt und auch den Schauspieler nicht kennt.
Mhm.
Dann ist der Film zu Ende.
Ja, und er spielt ja noch John Wayne.
Ja.
Den sie dann nicht erkennt. Sie sagt dann, auf wen sagt sie noch? Wie heißt denn der noch? Nennt mir doch mal noch andere Western-Schauspieler.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood, genau. Sie sagt ja Clint Eastwood oder John Wayne und ist absolut geknickt, dass sie es nicht
verstanden hat. Weil er so gut
tröstet
gemacht
sie ihn noch. Ja, und neben ihrem Day-to-Day-Business spürt Mathilda ja noch dem Norman Stansfield und seiner DEA-Truppe hinterher und findet eben raus, sie arbeiten in dem und dem Gebäude, weil sie kommt ihm ja auf die Sprünge, als sie nochmal in die alte Wohnung reingeht, dann holt sie, glaube ich, noch ein Kuscheltier ihres kleinen Bruders aus der Wohnung und in dem Moment kommt eben die Dienstaufsichtsbehörde zusammen mit ihm hin und wollen nochmal wissen, wie dieser Einsatz, der eigentlich nur ein Massaker war oder eine Hinrichtung, überhaupt abgelaufen ist und er verweigert jegliche Antwort natürlich und sagt dann, kommen Sie einfach in mein Büro und sagt die Büronummer. Mhm. Und dann fährt er eben zurück zu seiner Dienststelle und sie folgt ihm in einem Taxi.
Ja.
Holt dann eben auch noch das geheime Geld aus der Bude. Das geheime Drogengeld ihres Vaters, glaube ich. Und legt sich so einen Plan zurecht.
Ja, Moment,
und geht dann Geld nachher
will
auch noch
mal Leon beauftragen, den
genau, er zu sagt töten. Aber zu heiß, das ist zu heiß. Ja. Also nimmt sich selber in die Hand und verkleidet sich oder hat so eine Tüte mit Fastfood dabei, wo aber eigentlich nur Knarren drin sind.
Genau, die hat sie nämlich mitgenommen, als er zu einem anderen Auftrag gegangen ist, nachdem er gesagt hat, er hilft ihr nicht, hat sie ja einfach Waffen eingepackt und sich dann selbst auf den Weg gemacht.
Ja, aber der andere Auftrag ist doch, den Stellvertreter von ihm zu töten, von Stansfield, oder?
Das ist nicht der Auftrag, nicht? Das ist ein Zufall.
Ah, okay.
Er geht mit dem Auftrag nach Chinatown und der Malky, der Stellvertreter, der ist einfach zufällig auch vor Ort.
Okay.
Und
genau.
Weil das sind ja dreckige Bullen.
Ja.
Und die haben natürlich mit diesen ganzen Mafiosi und das ist da dann bestimmt die chinesische Mafia, mit denen irgendwelche Verhandlungen, was auch immer, hier, da drücken wir ein Auge zu, wenn wir so und so viel von eurem Cut abkriegen und
wie
so weiter.
Ja, auch mit Tony.
Und der war bestimmt einfach nur da für Verhandlungen und dann kam blöderweise Leon vorbei und hat die Chinesen und ihn umgebracht.
Ja.
Wobei ich noch lustig fand, als dann nämlich Matilda geht ja in die DEA-Hauptzentrale und verfolgt dem Norman Stansfield in die Herrentoilette und er wartet da schon im Hinterhalt.
Oh ja.
Und nimmt weil wieder eine dieser hatte. Pillen und
schon.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich hab's nicht gemerkt, dass er sie gesehen hat. Also ich hätte gedacht, dass es klappen könnte. Mhm. Okay, weil ich den Film so oft geguckt habe, wusste ich, dass er hinter der Tür wartet.
Ja. Aber auch beim ersten Mal habe ich es auch nicht gemerkt. Also da sagen wir ja. Nachdem sie spätestens die dritte Toilettendingens angeguckt hat, war es eigentlich schon klar. Aber in dem Moment, wo sie reinkommt, war das noch nicht so klar.
Ja. Da stand halt im Drehbuch, ne? Deswegen wusste er das.
Ja. Hat sie wohl nicht gelesen.
Und bevor er sie umbringen kann, kommt eben der Dreadlock-Typ rein und sagt, sie haben Marky getötet und erzählt eben von, wie das wohl abgelaufen sein muss. Und man hört dann noch so wie, und dann hat er wohl gesagt, keine Kinder, keine Frauen und Marky erschossen, wo ich dann denke, wer hat denn das dann noch erzählen können? Weißt du? Wenn er ein Profi ist, dann muss er da doch alle erledigt haben.
Stimmt. Ja, vielleicht war der Wirt irgendwie, hat sich in den Dresen versteckt oder so. Naja. Aber es wäre auch für einen Profi schon, naja.
Ja, und dann wird Matilda nicht umgebracht, sondern oben ins Büro verfrachtet. Ja. Und Leon kommt nach Hause, findet ihre Notiz, ihren quasi Abschiedsbrief von wegen, ja, ne, ich gehe da jetzt hin und mache es halt selber. Und dann fährt er hin in die DEA-Hauptzentrale. Überhaupt keine Feinheiten mehr.
Nee.
Fährt mit dem Aufzug eigentlich nur hoch, tötet die beiden Bullen, also einmal den mit dem Zahnstocher im Mund und dann den Dreadlock-Typen und nimmt sie wieder mit. Und das ist auch so ein schön, weil da fallen sie sich so in die Arme. Und diese schöne Einstellung, wo man nur die Füße sieht, er steht eben auf dem Boden und ihre Füße irgendwie 20 Zentimeter schweben die über dem Boden. Weil er sie halt im Arm hat. So. Und dann fahren sie wieder mit dem Taxi.
Und dann kommt eigentlich das Finale.
Ja, dann geht Stanfield ja noch zu Tony und prügelt quasi auf ihn ein, damit er ihm verrät, wo Leon eben wohnt.
Ja.
Weil er will jetzt halt wissen, wer hat jetzt Nummer 2 und 3 von mir oder sogar 3 und 4 von meinem Team getötet. Jetzt irgendwann mal Schluss.
Tony ist ja neben der Pflanze so der andere, eher so der väterliche Freund von Leon.
Ja, die seine beiden einzigen Freunde, Pflanze und Tony.
Genau. Wo ich aber auch nicht umher kann zu denken, der verarscht ihn schon, ne? Weil er passt ja auf das Geld auf.
Das wollte ich gerade sagen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also man hat schon so das Gefühl, okay. Weil er ja immer sagt, dass er hat sein ganzes Geld, das sagt er ja auch, aber du kannst es jederzeit holen, aber ich habe es ihm irgendwie geglaubt.
Nee, ich glaube dem das auch. Ich glaube, er gibt Leon das einfach nicht, weil Leon einfach auch noch nicht, sage ich mal, geistig in der Lage ist, damit überhaupt umzugehen. Er braucht das ja auch nicht. Er kriegt ja wirklich immer nur so viel Geld, wie er braucht, um quasi von einem Auftrag zum nächsten zu gehen. Und wenn er irgendwann genug Geld hat, um sich zur Ruhe zu setzen, dann ist das einfach so.
Genau, weil sonst würde er es ja hinterher mit Matilda nicht machen, weil er sagt ja auch, nachdem Leon ihn irgendwann mal bittet, dass wenn ihm was passiert, dass er Toni ihr das Geld geben soll. Das macht er ja dann auch am Ende. Also er macht es nicht, aber
er gibt dir $100 für einen Monat.
Nein, aber er macht das ja genauso wie mit ihm. Er sagt, ich verwahre das für dich, du kannst das alles holen, aber du kannst es auch bei mir lassen und immer nur holen, wenn du brauchst. Und er hätte es, wenn er das nicht machen wollte, hätte er es ihr ja gar nicht sagen müssen. Deswegen.
Ja, das hätte ja auch wahrscheinlich nichts gebracht, wenn er Matilda jetzt einfach $50,000 gegeben hätte. Was hätte die denn damit gemacht? Die wüsste ja überhaupt gar nicht, wo sie als nächstes hin soll.
Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich, also könnte ja auch viel mehr sein, weil Leon sagt ja am Anfang 5.000 pro Kopf, was ja lächerlich günstig ist. Ja, und da habe ich schon gesagt, wer weiß, vielleicht hat einem Toni die restlichen 80-90% des eigentlichen Kopfgeldes.
Ja, der kriegt natürlich auch seinen Anteil, wenn er die Aufträge verteilt.
Und Leon weiß halt nur, dass er 5.000 pro Kopf kriegt.
Ja, das kann schon sein. Aber das ist ja dann der Deal.
Das ist der Deal, klar. Aber das ist ein bisschen Vorteilnahme gegenüber eines nicht ganz so hellen Auftragskillers. Aber egal. Dafür kümmert er sich schon um Leon und ja, man sieht nachher ja auch, dass Tony echt krass zugerichtet ist. Also er hat nicht direkt direkt gesagt, wo man Leon findet, sondern die mussten das schon wirklich aus ihm rausprügeln.
Ja, also ich habe schon auch den Eindruck, dass er es gut meint und dass er nicht, dass er da ihn nicht bescheißt.
Mhm. Also ich auch. Und dann kommt aber das Finale.
Genau, aber vorher.
Mathilda kommt wieder vom Einkaufen zurück, ne?
Genau, aber vorher erklärt Leon ja noch, wie er überhaupt zu einem Hitman oder Cleaner geworden ist und was mit ihm überhaupt passiert ist. Weil er hat ja vorher in Italien gelebt und als er 18 war, hat er sich ja in ein Mädchen einer sehr reichen und wohlhabenden Familie verliebt, aber er kam halt von so einer abgewrackten Familie und dann war wahrscheinlich so, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben durften. Was sie halt doch gemacht haben. Und als sie dann quasi flüchten, weggehen wollten, hat der Vater sie aufgegriffen und seine eigene Tochter umgebracht. Und Leon hat dann diesen Vater, diesen reichen, bekannten Vater umgebracht und musste dann entsprechend als 18-Jähriger nach Amerika flüchten. Wo er dann von Tony aufgenommen, erzogen, trainiert, wie auch immer wurde.
Ja.
Aber seit er 18 ist, quasi macht er das. Und das erklärt schon so ein bisschen, warum er sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und dann kommt das Finale.
Dann kommt das Finale, beziehungsweise das hätte ich fast gesagt, Sondereinsatzkommando. SWAT-Team oder so ist es ja dann, was da das Haus stürmt, wo sie drin sind. Also da werden Scharfschützen auf die Nachbardächer postiert, die mit Lasern oder Lichtpunkten in das Fenster leuchten. Und Mathilda wird, glaube ich, aufgegriffen, als sie im Treppenhaus ist, gell, von denen, und wird erstmal festgehalten. Weil sie kommt ja dann vom Einkaufen zurück oder so.
Genau.
Und dann ergreift die Polizei sie erstmal und will sie als Druckmittel benutzen, damit Leon rauskommt. Das geht aber ein bisschen schief.
Naja, das ist richtig. Die gehen ja dann rein in seine Wohnung und kommen halt auch nicht mehr raus.
Ja, und den einen hat er doch, glaube ich, als Geisel. Nee, den hat er dann erst, als sie dann
später freilassen. Aber das ist dieses,
eine super Szene.
Die Szene hatte ich immer im Kopf, egal wie lange es her ist, dass ich den Film geguckt habe, wenn sie eben mit dem falschen Klopfzeichen, was Mathilda ihnen ja falsch gesagt hat,
ja,
absichtlich, dann denen die Tür aufgemacht wird und sie in die Wohnung eindringen und man sieht dann, wie von oben eine Hand kommt und die Tür zufallen lässt.
Und dann hört man noch
Zuma, weil Leon hängt halt die ganze Zeit unter der Decke und deswegen macht er ja so viele Sit-Ups, dass er halt, so eine Core-Strength hat. Er bringt die an alle um und dann geht die Tür ja wieder auf und das ganze Einsatzsport, das Alpha-Team, wie es ja so schön heißt, ist tot.
Und dann schickt er ja diesen einen Dude aus dem Hintergrund nach vorne, er soll doch mal bitte gucken, was Sache ist. Und der weiß auch schon so, oh nee, warum ich...
Und hat dann so direkt die Knarre im Gesicht. Hat die
Knarre im Gesicht. Er ist hier. Er zielt mit einer Pistole auf mich.
Genau, und dann lassen sie nämlich Mathilda wieder frei.
Ja.
Und dann nimmt er den mit und dann schießen die Cops ihn, glaube ich, die eigene Geisel.
Genau, weil er schießt in die Decke oder so. Oder in die Lampe.
Ja, auf das Feuerlöschsystem. Da auf diesen Sprinkler schießt er.
Und dann gehen überall die Sprinkler los. Und denken, oh, er hat ihn erschossen. Und dann ballern sie einfach in den Flur. Aber der arme Dude steht halt immer noch in diesem Flur vor der Tür und wird halt zersiebt.
Ja, Mathilda hat noch eine Axt mitgenommen. Denn jetzt, wie bei Matrix, gehen sie den Lüftungsschacht runter. Und deswegen
funktioniert ja, auch ja, nur bei amerikanischen Häusern. Erstens
wegen dem Schacht. Entweder den Schacht oder den Müllschacht.
Nee, eigentlich meinte ich wegen den dünnen Wänden.
Ja, das stimmt auch.
Wegen den Aber Neubauweise hier, du.
Ja, okay.
Kann auch schon gehen.
Ja, sie flüchtet dann eben.
Da merkt man nochmal die Liebe zur Pflanze.
Genau,
die Pflanze nimmt sie noch mit. Rollen sie ja ein Handtuch oder eine Decke und werfen sie dann auch nach unten und sie hinterher.
Ja, und wo dann die Scharfschützen da durch das Fenster schießen in die Wohnung, das kam mir auch bekannt vor.
Das war auch so in der Zwischenzeit. Ja. Mit diesen typischen Laserstrahlen, die man dann auch immer die gut sieht. Die es
gar nicht gibt, aber egal.
Und das ist so dieses, irgendwo sind gesichtslose Scharfschützen positioniert. Und die aber auch immer mit dem aktiven Laserstrahl so hin und her, hin und her, wie in einer Laserfalle im Museum oder sowas.
Ja. Naja, bei den dreckigen Wohnungen wundert es mich aber nicht, dass da so viel Staub aufgewirbelt wird, dass man das gut sieht.
Aber die müssen sich natürlich auch immer 10 Minuten vorher schon verraten, indem sie einfach die Wohnung durchlasern.
Ja, stimmt.
Ja, und dann schießen sie doch diese komische Granate da in die Wohnung rein. Sie haben noch diesen Schild, den sie aufmachen, so, und da ist dann so eine Gewehrgranate, typisch Polizei halt, und schießen halt in eine Wohnung, in einem Wohngebäude einfach eine Granate rein.
War das nicht Gas oder war das explosiv?
Nee, das war explosiv. Ah,
keine Ahnung. Es war ein super krass, also ein überhaupt vollkommen überdimensioniertes Ding. Aber es war ja auch nachdem, der Gary Oldmans Charakter, der Norman Stansfield, ist ja die ganze Zeit im Erdgeschoss geblieben, die feige Sau. Ne? Der traut sich ja überhaupt nicht, mit an der Front zu kämpfen. Und das war ja, wo er dann zu dem, wie ist er?
Er ist ja auch kein Benny. Polizist.
Ja, zu dem gesagt hat, get me everyone you can. What do you mean with everyone? Everyone. Und dieses everyone ist wirklich die Meme-Szene, die aus dem Film rausgepurzelt ist. Und dann kommen ja wirklich alle. Und dann kommen die auch erst mit dieser überdimensionierten
Das ganze
Kanone
Treppenhaus steht ja auch wirklich voller Polizisten bis zu dieser Wohnung.
Ja,
das ist wie so ein Revolvergebiss. Wenn vorne welche erschossen werden, dann rücken halt einfach von unten welche nach. Genau. Aber es hört halt nie auf.
Ja, es sind wirklich sehr viele.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen wie diese bösen Monster in Fünftes Element, von denen gibt's ja auch gefühlt zahllose, gegen die Bruce Willis kämpft. Und das ist auch, also Leon überlebt ja diesen Sprengangriff mit der Granate und tarnt sich unter einer Gasmaske noch als einer des Alpha-Teams, die in der Wohnung gefallen sind, und wird dann raus eskortiert. Und als sie das Treppenhaus runtergehen werden, ist das auch wirklich so, dass sie an verschiedenen Tiers an Polizisten irgendwie vorbeilaufen. Also ganz oben das Sondereinsatzteam und unten kommen dann die uniformierten Polizisten in ihrer blauen, also die Straßenpolizisten mit irgendwelchen Schrotflinten in der Hand. Keine Ahnung, was noch weiter unten kommen würde.
Die Politesse. Der Hausmeister wahrscheinlich.
Der Hausmeister mit seinem Besen.
Ja. Es war war ihm eigentlich schon ziemlich klar, dass er durch diesen Schacht nicht durchkommt. Also er hat zwar gesagt, er kommt hinterher, aber das, so wie es inszeniert war, wusste man eigentlich schon, dass er da nicht runterkommt.
Ja, und dann wird er unten versorgt erstmal so ein bisschen und nutzt dann die Chance, wenn keiner guckt, um abzuhauen.
Mhm.
Aus dem Hintereingang des Gebäudes. Aber er wird dabei entdeckt.
Ja, aber es war eigentlich ziemlich clever mit dieser Gasmaske und so.
Ja.
Ja, war eine gute Idee. Also weil eben gerade wenn da wirklich so viele Polizisten unterwegs sind, da kennen die sich halt nicht alle persönlich.
Ja.
Und manche klopfen ihm auch noch so auf die Schulter, so, ah, alles wird gut, keine Sorge, du hast deinen Job gemacht.
Der hat diese typische amerikanische Camaraderie.
Aber Stansfield.
Ja. Wir sind zusammen im Kampf, ja.
Aber Stansfield entdeckt ihn. Oder
der erkennt ihn auch irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht hat Tony den Foto gezeigt oder sowas.
Ja, wirklich gesehen haben sie ihn ja noch nie. Das stimmt tatsächlich.
Vielleicht hat er auch einfach nur einen guten Instinkt gehabt.
Ja. Ja, warum sollte ein verletzter Polizist auch aus dem Hintereingang rausschleichen? Also, das ist schon sehr auffällig.
Die Nase sah italienisch aus.
Das ist gar kein Franzose. Ja, und dann ist er ja in diesem Hinterhof und sieht dann quasi ein bisschen weiter vorne dann diesen Torbogen mit Licht. Er sieht quasi Licht am Ende des Tunnels, wo es dann zur Straße rausgeht. Und er humpelt ja halt wirklich in Richtung von diesem Licht. Und dann sieht man hinter ihm, wie Stansfield aus dem Schatten kommt, die Waffe hebt. Und dann sieht man aus der Sicht von Leon, wie er auf das Licht zugeht. Und dann blitzt es plötzlich auf und dann sackt er einfach nur nach vorne und fällt hin.
Und das ist auch aus eben genau der Sicht von Leon, wenn er noch hält. Und das ist so perfide. Der Stansfield ist halt so ein Sadist. Der wartet ja bis zum letzten Moment.
Ja.
Ne, kurz bevor Leon aus dem Ausgang ist, dann schießt er erst, ne?
Ja. Dann geht er ja zu ihm
hin. Und dreht sich um. Und Leon weiß ja nicht, dass das Norman Stansfield ist, ne? Der Leon guckt ihn dann an. Stansfield ist über ihn drüber gebeugt und fragt dann: Norman Stansfield? Und er sagt: at your service. Und dann gibt ihm was in die Hand und Stansfield öffnet sie und da ist halt dieser Ring. Dann, ja, öffnet dann öffnet er die Weste seine Jacke von und Leon und
es ist alles voller Granaten. Ja. Was sagt er noch? Oh shit oder was? Sowas?
Oh shit. Genau, oh shit, oh shit sagt er.
Aber Mathilda hat es geschafft und geht zu dem vorher verabredeten Treffpunkt, nämlich Tony.
Genau, er hat ihr gesagt, triff mich da in einer Stunde. Das macht sie ja, also sie trifft ihn nicht, aber sie ist halt da. Und ja, die Stunde vergeht und Leon kommt nicht. Und dann sagt sie Tony ja, er soll sie doch bitte als Cleaner einstellen und ihr alles beibringen, damit sie quasi wie Leon als Cleaner arbeiten kann. Und er so, ah nee, weißt du, ist gerade kein Platz frei. Ja, aber er erklärt ja dann auch,
dass Leon... Er hat ja auch gesagt, was soll ich mit einem 12-jährigen Mädchen, ne, geht zur Schule, verdammt.
Ja, genau.
Und ja, sie geht dann ja auch zurück zu der...
Aber dann erzählt er ja auch von dem Geld. Also das spricht ja auch dafür, dass er eben jetzt kein Betrüger ist, weil er hätte sie auch einfach schlucken können.
Genau, genau. Ja, und er gibt dir ja auch und er sagt, du kannst immer wiederkommen. Und ne, das hat schon einen Vorteil hier, Tony, weil Banken werden ausgeraubt, aber niemand raubt den alten Tony aus.
Es sei denn die DEA.
Ich verprügle ihn nur.
Ach so.
Wer weiß, vielleicht haben sie auch was mitgenommen. Aber sie folgt dem Rat dann ja und geht zurück zur Schule, die sie eigentlich rausgeworfen hatte.
Nein,
sie war ja erzählt die wahre Geschichte.
Ja. Und dann pflanzt sie ja die Blume im Garten der Schule ein, damit sie, die Palme, damit sie endlich Wurzeln schlagen kann, weil das war ja das Hauptthema. Es ging ja immer darum, dass Leon keine Wurzeln schlägt und deswegen er auch seiner Pflanze nicht die Möglichkeit gibt, Wurzeln zu schlagen, weil sie immer in diesem kleinen Topf gefangen ist. Was ja, diese Pflanze stand ja wirklich sinnbildlich für Leon.
Hm.
Und am Ende ist diese Pflanze halt frei, sie darf Wurzeln schlagen und Mathilda macht es genauso, sie sagt ja auch, uns wird's hier gut gehen.
Ja.
Und damit endet ja dann der Film.
Das ist halt... Okay, praktisch ist es so, er schläft ja immer im Sitzen, weil er halt ein Sesselkiller ist, ne? Aber das hat ja auch dieses Bild der Rastlosigkeit, ne? Dass er im Sitzen im Sessel schläft und als sie hilft ihm dann ja, mal auf einer Matratze zu schlafen, sich hinzulegen.
Der ist ja so geflecht von diesem Bett.
Ja, aber hat er
nicht. Genau, und das geht aber auch erst durch sie. Also, ne, das ist auch so dieses, sie hilft ihm zu entspannen, Wurzeln zu schlagen, mal auf was anderes zu sehen als den Tagesablauf und das ständige Profi sein.
Ich hatte gedacht, er hat deswegen im Sessel geschlafen, weil sie im Bett geschlafen hat.
Nee, er hat ja vorher auch im Sessel geschlafen.
Er hat davor auch im Sessel
geschlafen. Nach dem ersten Auftrag.
Ach so.
Er hat ja immer mit der Pistole im Sessel geschlafen.
Okay.
Und da auch immer, der trägt ja eigentlich immer ein weißes Oberteil mit eben schwarzer Hose und so weiter, aber außer er schläft, dann trägt er nämlich ein schwarzes, damit er überhaupt nicht gut sichtbar ist in der dunklen Ecke des Raumes, wo er sitzt.
Ja.
Ah, okay.
Profi durch und durch.
Ja.
Ja, und dann ist der Film vorbei. Und am Anfang fährt die Kamera ja so aus der Vogelperspektive hinein nach New York, Central Park, Little Italy. Und dann danach, jetzt fährt sie eben aus der Sicht auf die Pflanze nach oben weg, Vogelperspektive, und man sieht am Horizont die Skyline von New York. Also jetzt sind sie auch wirklich raus aus diesem Shit. Na, außerhalb von New York.
Ja,
jedenfalls Downtown und genau.
Also mit sie meinst du jetzt die Pflanze und sie.
Die Pflanze und sinnbildlich ist das ja Leon anscheinend.
Ja.
Leon, die Pflanze. Die verstehe ich schon. Und Mathilda eben auch. Sie sind jetzt raus aus dem Scheiß.
Ja. Ja, das war's.
Ja. Habe ich einen guten Film ausgesucht, ne?
Ja, durchaus. Also.
Ja, schaut.
Bin froh, ihn gesehen zu haben.
Ja, Lücke geschlossen, was Filme angeht, die man kennen muss. Ja.
Genau. Ja, also es ist bei mir so ein bisschen wie bei Der Pate, da kenne ich ja auch immer ganz viel, aber gesehen habe ich ihn nie, aber den habe ich jetzt hier gesehen, Punkt, passt gut. Ja, und ich bin ja sowieso so kein Freund von modernen Actionfilmen, von daher ist auch der Style, den Style finde ich sehr gut von dem Film, also dass er einfach lange Szenen hat, langsame Szenen und nicht einfach, wie das heute oft so ist, so zu Tode geschnitten ist. Fand ich schon sehr gut.
Ja, dann wirst du der Pate ja lieben.
Nein,
den lange ungeschnittene.
Ganz lange.
Ja, bei der Pate habe ich ja immer das Problem, dass es keine Personen gibt, die ich mag.
Das dich nicht interessiert.
Nein, ja. Es gibt,
also was
es gibt
den keine, interessiert, es gibt meine
keine
ich.
Guten,
genau. Kein Sympathieträger.
Ja, so heißt es, keine Sympathieträger. Und hier gibt es ja ganz klare Sympathieträger und ganz klare Antisympathieträger.
Nein, ja, der arme Stansfield, der eigentlich nur seinen Job machen will, wird einfach von diesem Attentäter
Naja, jetzt kommt der Ben wieder mit seiner Sympathie für die Bösen.
Man muss ja auch mal auf die Sicht der anderen verstehen.
Nee, diesen Gary Oldman-Typen habe ich wirklich gehasst in diesem Film.
Ja, aber er hat das wirklich so gut gespielt.
Ja.
Also der Charakter ist echt zum Kotzen, aber was der da, also Gary Oldman ist halt mega gut in der Rolle.
Ja, wer weiß, war dann vielleicht auch die Freikarte für den nächsten Film direkt.
Wahrscheinlich, Luke Sitzer hat gesagt, ey, ich brauche einen Irren.
Und eigentlich wollte er Jean Reno auch in Rolle des Taxifahrers, aber der konnte auch nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da war Bruce Willis schon echt gut.
Ja.
Nun gut.
Ich glaube, wir sind ziemlich detailliert durchgegangen.
Ja, das stimmt
tatsächlich. Das war Leon der Profi.
Ziemlich gut.
Ich habe jetzt auch keine Sachen mehr auf meiner Liste, die ich noch erwähnen wollte. Mm-mm. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Vielleicht sogar im Kino, wenn er dieses Jahr neu kommt. Also habe ich gehört, dass der dieses Jahr neu aufgeführt werden soll. Also 2024, Leute.
Ja, ja. Dieses Jahr werden die Leute das hier hören.
Genau. Das Jahr 2024, das wir jetzt haben.
30 Jahre nach 1994.
Ja, genau.
Ja, und damit schließt sich der Kreis. Die 11 Directors Cutscenes packe ich noch in die Shownotes. Mhm. Und dann sind wir durch.
Haben wir gut
gemacht. Ja, haben wir's gezeichnet.
Ja.
Das Ende ist so ein bisschen Downer.
Ja, hat halt schon gut geknallt, ne?
Ja, dann wie schneide ich denn das jetzt?
Das ist nicht unser Problem.
Naja, dann enden wir mit diesem Film, wie auch der Film selbst endet, mit Sting.
Ah ja.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. That's not the shape of my heart.
Tja,
das hätte man jetzt noch sagen können, dass der Song, den man eigentlich so mit dem Film verbindet, gar nicht für den Film gemacht wurde.
Hm.
Der kam nämlich schon ein Jahr vorher raus. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nee, hast du auch nicht.
Post-Credit-Scene.